Deutsche Bahn im Dauerkrisenmodus oder könnte man unter Umständen auch sagen, bei der Bahn nichts Neues. Ich bin zumindest hier verbunden mit Bernhard Knierim von Bahn für alle. Erstmal guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wenn es heißen würde, bei der Bahn nichts Neues, dann bräuchte ich ja eigentlich gar nicht anzurufen, auch wenn es hier um den alternativen Geschäftsbericht geht. Aber zumindest eins ist der Fall: Die Bahn hat ein Personalkarussell, das es in sich hat. Alternativer Geschäftsbericht, auf was haben Sie sich denn da gestürzt?
Naja, also dieses Jahr ist natürlich klar das Thema, dass es jetzt einen neuen Bahnchef gibt. Von daher stimmt es nicht ganz, dass es nichts Neues gibt. Aber was wir halt in den Mittelpunkt stellen, ist, dass die Politik, die jetzt der neue Bahnchef Lutz macht, eigentlich genau die ist von Grube. Denn Lutz war die ganze Zeit dabei, der war bei Medon dabei, der war bei Grube dabei, der hat alles mitgemacht. Also von ihm sind sicherlich keine neuen Impulse für die Bahn zu erwarten. Und gleichzeitig brauchen wir das unbedingt, denn das läuft nicht gut bei der Bahn. Die ist in einer falschen Richtung unterwegs und wir bräuchten eigentlich unbedingt einen wirklich neuen Bahnchef oder gerne auch eine Bahnchefin, die endlich mal der Politik Beine macht und sagt, wo es eigentlich mit der Bahn hingehen sollte, dass wir wieder eine bessere Bahn für alle haben. Das wollen wir eigentlich.
Ja, da ist der Lutz ja vielleicht genau der richtige Mann, denn der Lutz sitzt da auf dem Sessel drauf und könnte ja jederzeit wieder gehen.
Ja, das ist die zweite Befürchtung, die wir so ein bisschen haben, dass Lutz nämlich nur so der Zwischennutzer ist, damit man dann Pofalla, wenn die Widerstände abgeflaut sind, irgendwann installieren kann. Kommt natürlich auf die neue Regierung im Herbst an, aber Pofalla wäre sicherlich auch nicht derjenige, den die Bahn braucht. Also ja, was wir uns eigentlich wünschen, wäre jemand, der wirklich Begeisterung für die Bahn hat und wirklich Ahnung von der Bahn hat. Und das ist seit vielen Jahren im Bahnvorstand leider überhaupt nicht mehr zu finden.
Was hat sich denn in diesen ganzen Jahren bei der Bahn so angeschlichen? Ich meine, wenn ich jetzt heute an den Bahnhof gehe, da ist ja eine Verspätung nach der anderen drin, beziehungsweise Baustellen hier in Baden-Württemberg haben wir Stuttgart 21. In München ist die Geschichte mit der Strabahn, beziehungsweise mit dieser Umgehung, die da auch gebaut wird. Was ist los bei der Bahn?
Ja, Sie haben ja schon viele Problemfelder genannt und dahinter steht eigentlich grundsätzlich eine falsche Orientierung der Bahn. Denn seit der Medon-Zeit hat sich die Bahn immer mehr als Global Player orientiert. Sie versteht sich als wichtiger Akteur im internationalen Logistikgeschäft mit Luftfracht und Seefracht und vielen LKWs und Bahn läuft wirklich nur so ganz nebenher. Und ja, was eben in Deutschland passiert mit dem Bahnverkehr, das steht überhaupt nicht mehr so richtig im Fokus. Da wird zwar immer viel drüber geredet, aber eigentlich ist das für das Management mehr so das Lästige nebenbei, ne?
Was müsste man tun, beziehungsweise wo müsste man jetzt da genauer ansetzen bei den Gewinnen?
Naja, man müsste der Bahn grundsätzlich eine andere Orientierung geben. Also der Grundfehler war mit der Bahnreform 1994, wo man gesagt hat, wir machen aus diesem Unternehmen jetzt eine Aktiengesellschaft und geben der als Aufgabe mit, Gewinne zu erwirtschaften oder Gewinne zu maximieren. Und das ist, die Folge davon ist genau das, was wir sehen. Es wird halt überall rationalisiert, es werden überall Wartungskapazitäten abgebaut, am Streckennetz wird gespart, deswegen die ganzen Verspätungen, was Sie genannt haben. Dann werden solche politischen Deals gemacht wie in Stuttgart, dass dann solche Großprojekte rauskommen, die sich überhaupt nicht rechnen, die auch für die Bahn, für den Bahnverkehr völlig kontraproduktiv sind. Das ist alles, was sich über die Jahre so eingeschlichen hat. Und stattdessen bräuchten wir eigentlich eine Bahn, die primär am Gemeinwohl orientiert ist. Also die vor allem das Ziel hat, dass sie guten Bahnverkehr in vernünftiger Qualität und zwar im ganzen Land und nicht nur in den großen Metropolen zur Verfügung stellt. Und davon sind wir leider in den letzten 23 Jahren immer weiter abgekommen.
Nun ist Richard Lutz im Sessel drin, Rüdiger Grube ist gegangen, Volker Käffer ist gegangen. Das heißt, da tut sich zumindest personell was bei der Bahn. Gibt es da Hoffnung, dass sich was tut, zumindest nach der Bundestagswahl? Gibt es da irgendwelche Ansätze? Ich meine, die Krise ist ja tatsächlich eine Dauerkrise und man könnte mal gründlich darüber nachdenken, zumindest in den Hinterzimmern, was getan werden kann. Ist es ein Wendepunkt oder eine Wendepunktmöglichkeit?
Eine Möglichkeit wäre immer, weil man den Vorstand ersetzen kann. Aber das, was wir jetzt sehen an Personalwechseln, das ist definitiv noch nicht der Wendepunkt, den wir brauchen. Vielleicht kann man wirklich ein bisschen so sehen, wie Sie schon gesagt haben, das ist jemand, der nur in der Wartestellung ist und könnte den jederzeit ersetzen. Aber man braucht vor allem erstmal andere politische Mehrheiten. Man bräuchte eine Regierung, die wirklich Bahn in den Mittelpunkt stellt und sagt, das mit dem ganzen Verlagern von Verkehr auf die Bahn, das schreiben wir nicht nur an, das meinen wir jetzt endlich mal ernst. Und dann könnte man die Bahn anders aufstellen. Und da braucht man definitiv auch anderes Personal für, das ganz sicher.
Vor 100 Jahren war die Bahn zukunftsträchtig, sprich die Schienen haben Europa verbunden, auch wenn vor 100 Jahren ein Krieg getobt hat. Heutzutage ist Europa in der Krise, aber die Bahn, die kann man natürlich nicht nur national sehen. Gäbe es da Möglichkeiten oder sehen Sie da Möglichkeiten, dass man da irgendwas Europäisches macht, das heißt bessere Zusammenarbeit? Immerhin die Österreicher haben ja schon den Nachtverkehr in Deutschland übernommen und die Bahn selber agiert ja auch nicht mehr unbedingt nur noch in Deutschland.
Ja, das mit der internationalen Zusammenarbeit muss unbedingt so sein. Da plädieren wir eigentlich auch schon seit langem für. Vor allem kam das jetzt ja hoch in den letzten Jahren, weil die Bahn den Nachtzugverkehr immer mehr abgestellt hat. Und jetzt also macht die Deutsche Bahn AG selbst überhaupt gar keinen Nachtzugverkehr mehr. Und das sind halt vor allem Verbindungen ins Ausland. Das sind auf vielen Strecken auch die einzigen vernünftigen, länger laufenden Verbindungen, die man hat, weil man solche Strecken zum Beispiel nicht im Tagesverkehr zurücklegen wird. Also ich lebe zum Beispiel in der Nähe von Berlin. Berlin-Paris war früher eine super Nachtzugverbindung. Aber wenn ich da tagsüber fahre, dann bin ich mit Umsteigen und so weiter den ganzen Tag unterwegs. Das ist also nicht sonderlich attraktiv. Und da ist es in der Tat so, wie Sie sagen, dass die europäischen grenzüberschreitenden Verbindungen bis auf so ein paar Rennstrecken wiederum immer schlechter werden. Und eigentlich, was uns so vorschwebt als ein Fernziel, müsste eigentlich sowas sein wie die United Railways of Europe oder so ähnlich, wo man die ganzen verschiedenen Bahnen der Länder zusammenbringt und wo die eben nicht mehr, so wie es im Moment ist, sich in gegenseitiger Konkurrenz sehen und sich immer gegenseitig meinen, irgendwelche Marktanteile im Nahverkehr abjagen zu müssen, sondern wo die, wie es früher eigentlich mal war, als es Staatsbahnen waren, wo die zusammenarbeiten und wo ihr gemeinsames Ziel ist, möglichst gute Bahnverbindungen von jedem Land in jedes andere Land zur Verfügung zu stellen. Da müssten wir eigentlich wieder hinkommen. Aber leider in Zeiten von EU und eigentlich einer europäischen Zusammenarbeit wird das eher schlechter als besser, weil die EU immer nur die Ideologie von Wettbewerb bringt und die Zusammenarbeit da nicht vorgesehen ist, leider.
Die Bahn, die soll ja wettbewerblich werden. Das heißt, Bahn für alle will natürlich, dass die Bahn in Bürgerhand praktisch bleibt, das heißt in Staatshand. Aber die Bahn will wettbewerblich bleiben, gliedert immer mehr und mehr Bereiche privat aus. Wie haben Sie sich das vorgestellt, dass eine europäische Bahn zum Beispiel existieren könnte? Wer sollte da zuschießen, beziehungsweise wie sollte das organisiert sein?
Naja, also erstmal braucht man vernünftig organisierte nationale Bahnen. Also dass man erstmal Bahnunternehmen hat, die hier wirklich gut in öffentlicher Hand arbeiten. Also zum Beispiel die Organisationsform der Aktiengesellschaft, wie sie bei uns ist, ist wahrscheinlich nicht die beste. Wir plädieren eher für eine Anstalt des öffentlichen Rechts, die eben, der man ganz andere Vorgaben machen könnte, eben nicht Gewinnmaximierung, sondern Gemeinwohlorientierung. Und diese Oberstruktur einer United Railways of Europe oder wie auch immer man das nennen mag, das wäre dann eher ein Zusammenschluss von den nationalen Bahnen. Also es muss ja nicht eine große Firma im Eigentlichen sein, sondern es geht ja nur darum, dass diese Bahnen nicht untereinander in Konkurrenz stehen, weil eben jeder in seinem Land die Bahn gut macht, sondern dass sie zusammenarbeiten und das gemeinsame Ziel eines guten europäischen Bahnverkehrs haben. Und da wäre eigentlich in der heutigen Zeit mit den Technologien, die wir heute haben, wahnsinnig viel Musik drin. Man könnte eigentlich viel mehr Verkehr wieder aus den Billigfliegern auf die Bahn holen. Aber da müsste man es eben wirklich wollen und müsste wirklich eine gute Bahn und ein gutes Angebot dafür machen.
Die Bahn hat aber auch Konkurrenz. Das heißt, die Bahn ist ja nicht nur die Bahn, sondern es gibt auch die Fernbusse. Und die Fernbusse sind zumindest privat organisiert und laufen natürlich ganz lässig auch über die Grenzen hinweg. Insofern muss sie sich auch gegenüber dieser Konkurrenz behaupten.
Ja, Fernbusse sind natürlich so ein eigenes Problem, weil die haben ja ganz andere Marktbedingungen. Das ist eigentlich eine ganz große Ungerechtigkeit. Die Fernbusse zum Beispiel, die haben überhaupt nicht die gleichen Fahrgastrechte. Viele von denen sind bis heute nicht barrierefrei. Und während beim Bahnticket ungefähr ein Drittel für die Schienenmaut, also für die Trassengebühren und Stationsgebühren draufgeht, zahlt der Fernbus überhaupt keine Maut. Also das ist so ein Wettbewerb zwischen Bahn und Fernbus, der sehr zugunsten des Busses organisiert ist. Und insgesamt unterm Strich ist die Bahn doch noch das ökologischere Verkehrsmittel, weil man die Bahn eben heute schon komplett mit Ökostrom betreiben könnte. Man tut es nur zu 40%, aber man könnte noch viel mehr in die Richtung gehen, was man beim Fernbus nicht kann. Abgesehen davon ist es natürlich viel komfortabler und auf längeren Strecken auch deutlich schneller. Also eigentlich sollte man statt den Fernbus so zu protegieren, viel mehr Energie in die Bahn stecken, dass man dann vielleicht auf manchen Strecken noch Fernbusverbindungen als Ergänzung hat, da wo die Bahn kein gutes Angebot hat. Das ist sicherlich auch eine denkbare Option, aber dass man den Fernbus so in Konkurrenz zur Bahn betreibt, wie es jetzt überwiegend funktioniert, das ist eigentlich eher kontraproduktiv.
Ihr betreibt jetzt seit einigen Jahren den alternativen Geschäftsbericht. Darin wird kritisiert der Stellenabbau, zum Beispiel bei der Reparaturen und so weiter und so weiter. Inwiefern wirkt dieser Stellenabbau bzw. der alternative Bahnbericht bei der Bahn? Wie reagiert ihr darauf?
Na, also zum Stellenabbau erstmal, wie der wirkt, das ist wohl relativ einfach zu erklären. Wenn einfach in den Werkstätten zum Beispiel zu wenig Personal ist, dann können die Reparaturen, die über Nacht an den ICEs zum Beispiel durchgeführt werden müssen, eben nicht durchgeführt werden. Und da hat man genau das Phänomen, was man eigentlich jeden Tag im Bahnnetz sehen kann, dass selbst an dem Bahnhof, wo der Zug anfängt, schon Toiletten defekt sind, Türen defekt sind und so weiter. Und das sind ja auch die Sachen, die dann in der Folge wiederum, wenn Türen eben nicht aufgehen, die Leute nicht einsteigen können und so weiter, die dann wiederum mit zu den Verspätungen beitragen oder dass der Zug eben auf der Strecke zusammenbricht. Also das wäre erstmal die Auswirkung von dem Personalabbau. Hat man natürlich genauso im Bahnnetz bei der Instandhaltung und so weiter. Und mit dem alternativen Geschäftsbericht, den ignoriert die Bahn offiziell immer. Die nehmen dazu natürlich keine Stellung, was ne, so eine kleine NGO, das ist so, als würde die eine Fliege kitzeln. Aber ich glaube, intern sorgt es doch für einige Unruhe bei denen. Denn wir stellen fest, dass die, also wir machen ja immer parallel auch eine Protestaktion, wenn die Bahn ihre Bilanzpressekonferenz macht und ihre Bilanz präsentiert und dann präsentieren wir eben unsere Gegenbilanz, die einen anderen Fokus hat. Und wir merken, dass die so ein bisschen aber vor uns auf der Flucht sind. Die haben in den letzten Jahren immer wieder den Ort für diese Bilanzpressekonferenz verlegt und dieses Jahr haben sie nun wirklich den Vogel abgeschossen. Da haben sie das in ein total abgeschlossenes ICE-Werk in Berlin verlegt, wo die Journalisten nur mit so schwarzen Kleinbussen hingefahren wurden. Da wollten sie eben wirklich unseren Protest draußen haben. Aber das verstehen wir eigentlich eher als einen Erfolg, weil sie das offensichtlich doch juckt, wenn wir da immer wieder jedes Jahr drauf drängen, was die wirklichen Probleme bei der Bahn sind und was wirklich passieren müsste.
Dann danke ich mal an dieser Stelle hier Bernhard Knirim von Bahn für alle für diese Informationen. Merci.